MKL?
What the fuck?
Mit Kindern leben.
Ein Podcast von Patricia Camarata
und Kaspar Clemens Mirau.
Herzlich willkommen zu Staffel 4, Folge 6, Wahrheit und Lüge, haben wir es genannt, bei Mit Kindern leben. Wir sind Patricia, hallo, und Kaspar.
Hallo.
Ja, wir fangen ja traditionell immer mit dem Thema an, wie war denn das als Kind bei dir?
Ich habe nie gelogen.
Du hast nie gelogen.
Nein, das stimmt natürlich nicht. Mensch, mir fällt gerade ein, natürlich hier Pinocchio und Zäpfelkern, immer die Elterngeschichte, dass man eine lange Nase bekommt. Wurde dir das auch immer gesagt?
Nee, also ich kenne Pinocchio natürlich, ja. Aber ich hat das eigentlich irgendwie einen etymologischen Hintergrund oder irgendwie einen physiologischen Hintergrund? Warum sagt man eigentlich, die Nase wird lang?
Ja, das, also ich kenne es nur, dass es halt in Pinocchio so ist. Wobei bei uns gab es ja nicht Pinocchio, sondern Zäpfelkern. Das war ja die Ostblock-Variante von Pinocchio. Und nee, also warum meinst du, ob sie jetzt am Gesicht wirklich was verändert bei der Nase? Na, sie wird halt länger. Also was denn das für eine Frage?
Aber nur bei Pinocchio,
liebe
nicht
Kinder,
bei den Menschen.
Eure Nase wird länger, wenn ihr wir sehen, dass wir Eltern.
Also du meinst, man sagt das, damit die Kinder glauben, man sieht das im Gesicht.
Ja, kennst du das nicht? Dass Eltern das sagen, dass sie sagen, deine Nase wird länger, wenn du lügst, damit das Kind nicht lügt?
Na, aber ich kannte als Kind ja schon Pinocchio und wusste, dass das Quatsch ist. Deswegen habe ich das nie Drohung wahrgenommen oder irgendwie.
Ich kenne das so nicht. Eine Weile funktioniert das, glaube ich, auch bei Kindern, wenn die noch so in diesem magischen Alter sind und so. Nee, das ist mir jetzt gerade eben erst eingefallen. Aber um auf die eigene Kinder, das war jetzt schon eigene Kindheit zu kommen. Mir sind zwei Lügen eingefallen, zwei große Lügen. Die eine Lüge ist, meine Mutter hatte mich mit zur Arbeit genommen und ich muss irgendwie wie alt werde ich gewesen? Ich kann mich noch dran erinnern, vielleicht sagen wir mal fünf. Und die hat ja an einer Schauspielschule gearbeitet, Bereich Puppenspiel. Und ich war da irgendwie alleine im Sekretariat, weil die Sekretärin, Frau Kleber, ich sage jetzt einfach mal den Namen, weil der so lustig ist, weil das ja so zum Sekretariat passt. Ich glaube, sie hieß Frau Kleber. Und das ist ja toll, an so einem Schreibtisch zu sitzen. Und dann habe ich da so rumgefummelt und so. Und habe da... Ich mache jetzt mal einen Schnitt. Zwei Tage später fragt mich meine Mutter, ob ich vielleicht irgendwie den Schrank abgeschlossen hätte, den Schreibtischschrank. Ich so, nee, da habe ich nichts gemacht. Und drei Tage später wurde in der Schauspielschule der Schrank aufgebrochen. Und da drin befand sich, weil der Schlüssel halt nicht mehr da war, und da drin befand sich ein Apfel mit so kleinen Kinderbissen. Also... Wir spulen wieder zurück. Was ich dort gemacht habe, ich habe da einfach gesessen, mich gelangweilt, habe einen Apfel gegessen, habe den Apfelgriebsch in den Schreibtischschrank abgeschlossen und kann mich noch erinnern, wir haben in der vierten Etage gewohnt, von der vierten Etage aus den Schlüssel aus dem Fenster geschmissen habe, um den loszuwerden. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich all das getan habe. Ja? Und ich habe aber natürlich Stein und Bein geschworen, dass ich damit nichts zu tun habe. Aber die Bisse haben dann gegen mich gesprochen, weil da gehen sonst nicht Kinder ein und aus. Das war also die eine Lügengeschichte.
Aber war dir das dann klar? Das ist ja immer interessant, ob man sich das dann tatsächlich so hingeredet
ja,
hat, dass man sich auch nicht erinnert.
Ich wollte ja auch Beweise loswerden und so, aber ich fand das auch irgendwie, ich glaube, ich fand das so geheimagentenmäßig. Ich glaube, darum habe ich das gemacht. Das war so ein bisschen aufregend. Und es gab keinen, also ich hatte gar keinen Vorteil da, ich habe nicht mal was mitgehen lassen oder so. Und es war aufregend. Ich glaube, ich wollte den Kick haben, diesen Schlüssel da mitzunehmen. Und das andere Mal habe ich in der Kassette meiner Eltern Westgeld entwendet, was sehr viel wert war. Bin damit, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, hier in den Intershop gegangen am Alexanderplatz, habe mir Lego gekauft. Also der Intershop nochmal waren Läden in der DDR, wo man für Westdevisen Westdinge kaufen konnte. Bin also mit dem teuren Westgeld meiner Eltern in den Intershop gegangen am Alexanderplatz, habe mir, ich glaube, eine rote Lego-Feuerwehr gekauft, bin damit nach Hause gegangen. Habe diese Lego-Feuerwehr zusammengebaut und dann ist meine Mutter nach Hause gekommen und hat gefragt, wo ich denn die Lego-Feuerwehr her hätte. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, dass da ein Mann war auf dem Alexanderplatz und der war ganz nett zu mir und der hat mir dann Lego geschenkt, was nicht die beste
Wollte ich sagen, es ist noch beunruhigender für Eltern, oder?
Genau. Ich hatte aber auch da den Kassettenschlüssel natürlich verschwinden lassen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe natürlich dann irgendwie Ärger bekommen, aber jetzt auch nicht so schlimm. Also fürs Lügen habe ich, glaube ich, nie richtig schlimmen Ärger bekommen. Aber da war es wirklich auf den eigenen, also da wollte ich was haben und habe mir das einfach genommen und dann halt gelogen. Ich war es nicht. Und als Kind geht man ja dann auch immer davon aus, dass man damit durchkommt. Also man denkt sich dann ja da so komische Geschichten aus. Das sind so meine zwei Lügengeschichten.
Das ist toll, wo du das berichtet hast, ist mir sofort eine Sache eingefallen auch. Und zwar, das war aber wirklich schon in der Pubertät. Ich habe, das ist auch, man verdrängt das alles so, aber wenn man im Detail sich so unterhält, dann kommt das ja immer alles so hoch. Also ich gucke zurück auf eine Kindheit mit sehr viel Zündeln. Und offensichtlich war das auch in meiner Pubertät noch nicht vorbei. Also ich habe da viel so Briefe verbrannt, also so Zettelchen, die rumgegangen sind
in der
Schule und so. Auch meine eigenen, auch Sachen, die mir Freundinnen gegeben haben. Und ich habe mich da nicht so geschickt angestellt, dass ich das irgendwo drauf verbrannt hätte, sondern halt auch mal auf dem Teppich einfach. Sprich, es gab bei mir im Zimmer, in meinem Jugendzimmer, einen sehr großen Brandfleck. Und da habe ich einen Spiegel draufgelegt. Und habe
auf den Fußboden.
Auf den Fußboden an die Stelle. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, das ist ja irgendwie, kann man das Zimmer gar nicht richtig sauber machen und was denn dieser Spiegel soll. Und da habe ich auch immer komische Geschichten erzählt. Das wäre jetzt unter Jugendlichen total in, so Spiegel auf den Boden zu legen. Also totaler Unsinn. Nur um diesen Brandfleck quasi zu verheimlichen. Ich weiß auch nicht mehr, wie es aufgegangen ist, aber das war definitiv so 13 plus. Also wo man denkt, da ist man ja geistig eigentlich schon auch zu anderen Leistungen in der Lage. Aber sonst hätte ich gesagt, dass ich so dieses bewusste Lügen, weil man halt was ausgefressen hat oder quasi, ne, weiß, so, du willst jetzt eigentlich die Wahrheit nicht sagen, ganz wenig in meiner Kindheit und Jugend auch gemacht habe. Aber ich hatte wirklich Probleme, so Realität und Fantasie auseinanderzuhalten, vor allem wie ich kleiner war. Und das konnte ich so überzeugend, dass das meine Eltern auch komplett verwirrt hat. Also
Hast du nicht mal diese Großvatergeschichte erzählt?
Ja, genau. Da haben wir so eine Kassettenaufnahme und mein Vater fragt, was ich gemacht habe. Und ich erzähle total überzeugend, dass ich meinen Großvater getroffen habe und wir Blumen pflücken waren und was weiß ich was alles, ne? Und der wusste, mein Großvater war ja in Sizilien und eben nicht in Deutschland, aber ich habe so in den Details auch ausgeschmückt, weil ich das mir wahrscheinlich selber immer so eingeredet habe. Also ich war als kleines Kind oder jüngeres Kind wirklich so in meiner Fantasiewelt auch gefangen, dass es sehr fließend war, diese Grenzen. Und ich tatsächlich ganz oft nicht verstanden habe, warum man dann geschimpft wird. Weil das war ja in meiner Erinnerung. Ich hatte ja dann auch Erinnerungen an diesen ganzen erfundenen Kram und konnte das gar nicht so auseinanderhalten. Also in meiner Erinnerung ist es eben nicht so gewesen, dass ich mir dachte, boah, jetzt denke ich mir da eine Geschichte aus, sondern vielleicht war einfach mein Kindheitsleben so langweilig oder manchmal auch traurig, dass ich mir so Dinge ausgedacht habe. Und wenn erstmal die Spur im Gehirn angelegt ist, dann kann man wahrscheinlich gar nicht mehr so gut unterscheiden, was Wahrheit und Lüge ist. Also von daher ganz spannend.
Ja.
Und ja, jetzt ist so die spannende Frage. Ich habe ja vorher recherchiert und die Aussage war, jetzt muss ich gucken, durchschnittlich lügt man 25 Mal am Tag. Kannst du es glauben?
Ich nicht.
Du nicht? Hm? Aber Männer lügen mehr als Frauen. Nee, das ist nicht. Ja dann bewiesen. Also 25 ist schon viel,
ja.
Ne?
Ja, wobei, also bei solchen Statistiken frage ich mich immer, wie die jetzt zusammen, also was ist da jetzt eine Lüge? Genau, das ist dann vielleicht spannend. Aber die Tendenz, was die aussagt, ist, wir lügen öfter, als wir denken oder als wir es vielleicht wahrnehmen. Ich kann mich aber erinnern, dass ich irgendwann mal mir vorgenommen habe, möglichst wenig zu lügen, weil ich finde Lügen extrem anstrengend. Das ist ein äußerst anstrengender Prozess. Eine Lüge sich auszudenken, die funktioniert und auch noch aufrecht zu erhalten. Man macht das ja, Lügen in der Regel, das klingt jetzt so ein bisschen physikalisch, aber um irgendwie Energie zu sparen. Also irgendwie will man damit ja was erreichen. Und ich glaube, dass man oft den Fehler macht, zu lügen. Und der Energieaufwand, den man aber nachher hat, ist viel höher, als vorher gleich mit der Wahrheit rauszurücken.
Wahrscheinlich nicht immer, aber dieses
nicht immer, aber oft.
Energiesparen, das stimmt auch mit der Statistik überein. Also ich habe geguckt, 41% lügen, um sich Ärger zu ersparen. Und dann ist der Beispiel, dein Essen schmeckt super.
Ja, und dann musst, genau, und dann haben wir auch schon drüber gesprochen, dann isst du den Rest deines Lebens dieses blöde Essen, ja, und musst dann jedes Mal lügen und immer dieses blöde Essen essen irgendwie. Also genau das zum Beispiel haben wir zu Hause, dass wir relativ ehrlich dann sagen, das ist toll, dass du das Essen gemacht hast, aber nee, das möchte ich eigentlich nicht essen. Aber da muss man natürlich hinkommen. Oder auch im Beruf bin ich ja mittlerweile relativ ehrlich. Ich habe gerade heute geschrieben, ich kann morgen nicht kommen. Früher hätte ich geschrieben, ich kann morgen nicht kommen, weil ich habe irgendwie einen Außeneinsatz bei einem ganz wichtigen Kunden. Und heute habe ich geschrieben, ich kann morgen nicht kommen, weil die Kita hat geschrieben, dass alle Kinder kotzen. Und die Schule hat geschrieben, dass morgen Orkanböen sind, wir sollen die Kinder zu Hause lassen. Hm. So, das klingt dann so ein bisschen, ne? Und dann denke ich mir so, ja, dann sollen die halt gleich sehen, wie es ist, wenn man Kinder hat. Und ich brauche dann auch nicht nächste Woche mich dran zu erinnern, was ich gelogen habe, sondern ich habe halt einfach die Wahrheit gesagt. Mm. Das muss man sich natürlich auch leisten können, aber eigentlich versuche ich so und wahrscheinlich werde ich trotzdem 25 Mal lügen. Ja,
Ja, also ich überlege, ich glaube, ich neige oft dazu, so wie sagt man, sozialverträgliche Lügen zu sagen, weil ich es auch dann nicht so schlimm finde, weil ich denke, oft ist es ja dann auch persönlicher Geschmack oder so, ne? Und wenn dann jemand so total happy kommt und sagt, hier mein gelbes Sommerkleid, wie findest du das? Dann finde ich es doof, einfach zu sagen, ja, also echt
hässlich. Also mir gefällt zum Beispiel eure Toilettenbürste nicht so, Patricia.
Die mit Bürste?
Dem Hund. Der Hund.
Ja, aber da bist du nicht der Einzige.
Ich weiß.
Das ist übrigens ein Mitbringsel von Wien. Ich werde das mal posten. Ja. Da waren wir in einem sehr schönen Restaurant, was von Seniorinnen betrieben wird, also wirklich Damen, die aus dem Beruf eigentlich schon ausgetreten sind und dort ihre Backleidenschaft weiterführen. Und das war sehr zusammengesetzt eben mit solchen sehr kitschigen Sachen. Und der Klobürstenhalter, muss man dazu sagen, ist einfach eine Bulldogge.
Du hast den aber nicht geklaut auf dem Klo.
Nee, ich habe den in einer italienischen Manufaktur im Internet bestellt.
Okay, ich dachte, du hast dort auch noch den
Ja, okay, aber gut, dass du mir das gesagt hast. Da waren schon viele ehrlich mit mir, dass die sehr hässlich ist. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, dass dieses sozialverträgliche Lügen, das passiert mir sehr oft, aber ich rede mir das schön, weil ich sage, ich glaube ganz oft, dass meine Meinung einfach auch nicht wirklich wichtig und dann.
Also ich glaube, ja, das stimmt. Also es gibt diese Dinge, wo man sagt, dass einem was ganz gut gefällt, weil man weiß, man wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr drüber groß reden und so. Aber es gibt dann eben die Sachen, wo man so eine Falle tappt, ja, und dann hast du das den Rest deines Lebens, dass du irgendwie immer die rosa Krawatte geschenkt bekommst.
Ja,
oder so.
Das ist ja eine super Überleitung dann zu Kindern, ne? Weil die rosa Krawatte, die man geschenkt bekommt, bringst du es übers Herz, wenn deine Kinder dir was schenken, du findest es sehr, sehr hässlich und die fragen dich konkret, findest du das schön, dann die Wahrheit zu sagen?
Also ich versuche auf jeden Fall nicht den Kindern ihren Bastelimpuls zu nehmen. Ich sage den Kindern manchmal später noch, dass ich sage so, ja, oder manchmal auch direkt, dass ich sage, ich finde es ganz schön, aber vielleicht könntest du ja noch, also ich versuche dann sozusagen das ist eine tolle Grundlage, weil mir fällt es auch schwer eben, ich finde es auch gut zu loben natürlich, weil die ja, man will ja denen auch nicht sagen, nee, du kannst nicht malen und dann malen die nie wieder was, weil vielleicht, ne, entwickelt sich ja was draus. Und man hat ja dann auch diese 5 Kilo Papiere so, die man ständig geschenkt bekommt. Ich versuche aber schon immer wieder schon so ein bisschen Feedback zu geben, weil ich finde das auch, irgendwie finde ich es auch wichtig, so ein bisschen zu sagen, ob einem was gefällt oder nicht. Aber natürlich sage ich nicht, ich finde es hässlich. Gott, ich erinnere mich gerade, dass ich glaube, mein Bruder hatte mir mal einen Borghelm gemacht. Da war er eben auch noch ganz jung. Und da hatten sie Töpfern in der Schule. Und das Ding war
Borg
so hässlich.
Von den Star Trek Borg.
Und
getöpfert.
Und das war aber einfach nur ein großer schwarzer Klumpen. Der war einfach total hässlich natürlich. und war, alle fanden den ganz schrecklich, aber natürlich habe ich mich gefreut, dass mein Bruder mir was gemacht hat. Und das war zum Beispiel, und dann musste jahrelang stand dieses große schwarze Staubfänger-Ding rum. Hm. Irgendwie. Ja, aber da sprichst du natürlich an. Das ist natürlich da als Eltern schwierig, dann einfach, oder wenn das Kind gekocht hat, dann haben wir auch sowas, haben wir schon alles gesprochen. Aber prinzipiell eigentlich ist es schon gut, natürlich dann irgendwann dann doch so ein bisschen mit der Wahrheit, ne, um die Ecke zu kommen. So. Aber beschämen will ich auch nicht.
Hm. Und ist das Thema Wahrheit oder Lüge bei euch ein Thema mit den Kindern, dass du manchmal die Kinder so beim Lügen erwischst?
Ja, ich glaube, ich habe einmal schon erzählt, aber ich kann es mal zusammenfassen, es gab mal uns diesen wirklich krassen Fall, dass unser großes Kind die Federtasche nicht gefunden hat, die war einfach weg. Und dann haben wir eine neue gekauft und dann war die auch weg. Und so, und wir haben dann auch gesucht, wirklich uns, also blöd gesucht, und dann haben wir gesagt, ey, Mann, müssen wir jetzt echt noch eine, okay, und dann sagt, nee, und dann haben wir die schon gekauft, und dann hat das andere Kind gesagt, wenn wir jetzt die andere Federtasche wiederfinden, kann ich die dann haben, und wir so, natürlich so, ja, ist zum Mülleimer gegangen, hat den Arm reingesteckt, nach wirklich Wochen, und nachdem das Kind auch mitgesucht hat, immer wieder, hat den Arm in meinen Papierkorb nach ganz unten gesteckt und ganz unten die Federtasche raus. Und ach Mensch, ich habe die gefunden, wo uns klar war, dass es einfach aus Rache diese Federtasche versteckt hat und wochenlang wirklich absolut überzeugend mitgeholfen hat beim Suchen, wo man auch merkt, dass da so die Grenzen auch so verschwommen sind. Und wir wussten auch gar nicht, was wir da jetzt sagen sollen, also in der Situation. Da ist man dann auch kurz überfordert und ich musste auch lachen dann abends, weil es auch einfach lustig war. Also sowas gibt es manchmal schon, dass Dinge verschwinden. Mit drei Kindern ist das echt schwierig. Was ich immer wieder wichtig finde, ist, dass selbst wenn man die Vermutung hat, dass ein Kind lügt, ich finde es sehr wichtig, nicht ein Kind falsch einer Lüge zu bezichtigen. Hm. Das finde ich viel blöder, als es dann einfach gut sein zu lassen, weil ich glaube, das kann, glaube ich, bei einem Kind relativ viel kaputt machen, ne? Wenn man sagt, du hast es gemacht und es hat vielleicht wirklich nicht gemacht, weil das natürlich am Vertrauensverhältnis sehr rüttelt. Und gerade bei mehreren Kindern, die schieben sich natürlich dann alle gegenseitig die Schuld zu, und das haben wir eh viel. Also auch, dass die Kinder sich irgendwie kappeln und dann kommen die und er war es, sie war es, er, sie, er, und dann ja, dann ist man so da und weiß irgendwie nicht und muss dann auch den Kindern sagen, ich war nicht dabei. Muss auch aufpassen, dass man nicht immer nur dem Kleinsten glaubt, weil der dann immer am kleinsten ist und dann hat man immer am meisten so.
Größten lieben Augen.
Genau. Und das kleinste Kind sagt auch immer, dass das große Kind es geärgert hat, was stimmt, aber meistens vergisst es, dass vorher vielleicht schon, ja, die Federtasche verschwunden ist oder irgendwie sowas. Also das haben wir schon, aber im Moment noch nicht. Wir haben ja noch nicht so große Kinder, noch nicht so krasse Lügen, wo ich jetzt sagen würde, so, oh, wir wurden ganz krass angelogen.
Und kannst du Lügen sehen an deinen Kindern?
Nee, das hängt vom Kind ab. Mhm. Also es gibt ein äußerst talentiertes Kind bei uns, das wirklich, also absolut, ist nichts zu erkennen. Und dann gibt es ein Kind, wo man einfach an der Nasenspitze, da haben wir sie wieder, schon sie dann
sagt. Ich habe übrigens nebenher geguckt, es gibt wirklich so ein paar Sachen, warum es irgendwie anscheinend immer um die Nase geht. Wenn man ja. also eine Wärmebildkamera ja. mit anwirft, wird beim Lügen anscheinend die Nasenspitze besser durchblutet.
Ah, die wird dann rot.
Mhm. Und das weiß ich nicht mehr aus dem Studium, es gibt ja so bestimmte Indikatoren zum Lügen. Die
Blickrichtung,
ne?
Oder?
Ich weiß nicht, das ist so ja. NLP-Kram, ne? So nach rechts in die Vergangenheit, nach links in die Zukunft, nach hinten, was weiß ich, irgendwie zu gucken. Man berührt anscheinend statistisch häufiger die Nasenspitze beim Lügen. Irgendwie. Also es scheint so ein paar Sachen tatsächlich irgendwie so einen Ursprung in dieser Nasengeschichte
irgendwie zu haben. Hatte schon eine Wärmebildkamera.
Wahrscheinlich, ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich gerade war. Ich hatte bei den Kindern, genau. Ja, es gibt, ich glaube, das hängt wirklich von den Personen. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die einfach von sich aus einfach ultra gut lügen können, und andere können das einfach gar nicht. Das ist natürlich als Eltern dann bequemer, wenn man es gleich erkennt. Aber andererseits versuche ich das auch mit Lügen ein bisschen so zu handhaben wie mit Schimpfworten. Ich finde es nicht gut, Schimpfworte komplett zu tabuisieren, weil dann lernen die Kinder damit nicht umgehen und sie werden damit eh konfrontiert sein. Und auch wenn Lügen blöd ist, weil es ja Lügen sind irgendwie. Und ich rede jetzt schon eher von dem, was ich als Lüge bezeichnen würde, nämlich, dass jemand bewusst wirklich lügt, um irgendwie damit was zu erreichen. Nicht dieses, was du gerade erzählt hast, ich war mit meinem Opa spazieren. Damit müssen Kinder halt auch umgehen lernen, weil das gehört ja auch zur Gesellschaft dazu, weil andere Menschen lügen ja auch und man muss ja auch lernen damit, wo vielleicht dann auch so die Grenzen sind des Lügens und so. Mhm. Und was ist das Sozialverträgliche, dass man mal sagt, nee, hat geschmeckt, tschüss. Mhm. Und wo hört es dann auf?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, also dieses, die Grenzen dann nie gesagt zu bekommen. Ich habe auch, wie ich älter war, oft so Geschichten erfunden, um mich einfach interessanter zu machen, ne? Und ich glaube, das waren dann schon manchmal so ganz krude Geschichten, wo es mir echt gut getan hätte,
wenn mal jemand Captain Blaubeer-Geschichten erzählt?
Ja, so, ja, genau, es ist so ein bisschen Richtung Captain Blaubeer, wo ich denke, Mensch, da hätte aber mal jemand nett zu mir sagen können, du, das klingt jetzt alles so ein bisschen dolle übertrieben. Und
hast du noch eine Beispielgeschichte?
Nee, ich, ja doch, also doch. Und zwar, da kann ich mich nämlich auch erinnern, dass ich dann beim Reden dachte, oh, das ist jetzt echt ganz schön übertrieben. Das war auch so eine Situation, wo wir auf Klassenfahrt waren. Das muss auch entweder 5., 6., 7. Klasse gewesen sein. Irgendwie wollte ich mich da auch in den Vordergrund spielen und habe dann erzählt, ich wäre auf so einem Kirmes, sondern Geisterbahn gefahren. Und dann habe ich irgendeine total wilde Geschichte erzählt, dass das Ding ausgefallen ist und dass wir dann aussteigen mussten und dass dann da echte Skelette waren und das können wir alles gar nicht mehr zusammenreiben, aber quasi so eine Geschichte, wo man denkt, okay, das sind alles so sicherheitsrelevante Sachen und da steigst du halt auch nicht nach 2 Minuten einfach aus und marschierst da stundenlang durch die Geisterbahn und so. Da waren ja auch nur Gleichaltrige dabei und dann ist, glaube ich, der Wille, der Geschichte wegen quasi sich das so ein bisschen anzuhören und zu denken, boah, die spinnt ja sich da wieder so ein Zeug zusammen. Aber ich glaube wirklich in so einer Phase ist das schon so an der Grenze zu wirklich problematisch bei mir irgendwann gewesen, weil das war diese Phase, wo meine Eltern sich haben scheiden lassen und wir sind ja dann ganz übereilt weggezogen, haben meine Mutter hat auch alles verkauft, was wir besessen haben und dann sind wir in eine ganz andere Stadt gezogen. Und dann war ich da komplett isoliert und es war alles ganz schlimm. Und ich glaube, in der Phase habe ich immer versucht, so Kontakt zu knüpfen. Und da, glaube ich, wäre das gut gewesen, wenn der ein oder andere mir dann mal gesagt hätte, du musst auch nicht immer die tollsten Geschichten haben. Ne? Man kann dich auch so gerne haben oder so. Also das war, glaube ich, schon wirklich irgendwie problematisch.
Ich finde, das zeigt aber ganz schön, dass, also wenn man jetzt als Eltern dann damit zu tun hat, dass die Kinder lügen, dass man sich dann eben vielleicht auch wirklich die Frage stellen muss, warum machen sie das eigentlich? Ne? Also das hat ja irgendeinen Grund, also entweder ist es wirklich Fantasie, dass es einfach gar nicht, manchmal auch gar nicht weiß, dass es lügt, oder es gibt irgendwas ganz anderes noch. Ne? Also bei dir anscheinend gab es, du sagst ja selber, eigentlich gab es ein ganz, deswegen ist ja auch eigentlich nicht schlimm, weil ich würde jetzt sagen, naja, ist ja verzeihlich, weil du hast irgendwas kompensieren wollen irgendwie. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, will das Kind eigentlich irgendwas kompensieren oder überspielen? Aber wo wir jetzt gerade über Lügen sprechen, wie hältst du das denn so mit dem Thema, dass die Kinder dann über andere Kinder berichten? Also es wird ja immer so als Petzen bezeichnet. Ich finde das Wort ja ein bisschen blöd. Hast du da einen Umgang damit?
Ich habe da einen Umgang mit. Ich bin ganz allergisch auf den Begriff Petzen tatsächlich. Okay. Am allerschlimmsten finde ich das, wenn es akut solche Situationen sind, die ja durchaus vorkommen, wo Kinder quasi nicht mehr wissen, wie sie eine Situation irgendwie auflösen sollen und sich dann Hilfe von einem Erwachsenen holen. Und deswegen, das aus ihrer Sicht, wie die dann auch genau ist, das muss ja nicht die objektive Sicht der Situation sein, das irgendwie schildern. Und dann passiert das doch öfter in unserer Erfahrung, dass die Kinder mit Pets nicht weggeschickt werden und sie sollen das irgendwie alleine lösen. Ja. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich finde, das ist immer ja ganz stark kontextabhängig. Deswegen, wenn Kinder zu mir kommen und das erstmal schildern, dann sind da ja ganz viele Gefühle irgendwie meistens ja mit dabei. Und dann versuche ich das erstmal auch anzunehmen und zu sagen, also auch, das kann man ja auch spiegeln, ne? Dass man sagt, das ist jetzt erstmal deine Sicht, aber erzähl die mal. Und meistens, wenn in der Familie ruft ja schon das Geschwisterkind quasi die eigene Sicht irgendwie dazu. Aber das finde ich ganz schwierig, sowas als Petzen zu bezeichnen, sondern da geht es ja um, es geht um Gefühl, um eine subjektive Sicht. Und dann versuche ich da eigentlich zu vermitteln. Und oft ist es ja einfach auch erstmal nur ein Ventil, diese Sichtweise irgendwie loszuwerden. Und ja, das finde ich dann schon immer ein ganz schönes Brett, Kinder mit irgendwie petznig und geh weg. Ich überlege auch gerade, was Petzen dann überhaupt irgendwie ist. Ne? Das ist ja dann wirklich nur, wenn man denkt, dass man einen eigenen Vorteil hat, wenn man irgendwie eine Grenzüberschreitung einer anderen Person.
Na,
also erstmal. Was ist das eigentlich, Petzen?
Ja, also erstmal würde ich das genauso unterstützen, wie du das sagst, dass ich das auch wichtig finde, dass man Kindern sagt, wenn euch was Unangenehmes, was jemand anders gemacht hat, dann sagt das. Schon auch, wenn es jetzt sehr hoch aufgehängt ist, auch wegen so Missbrauchsgeschichten. Also auch, wenn man den Kindern immer sagt, petz nicht, dann ist das ja auch ein Baustein vielleicht darin, dass das Kind dann vielleicht, wenn es wirklich mal sagen sollte, dass was nicht in Ordnung ist, schon abtrainiert bekommen hat, dass man das macht. Also deswegen finde ich das sehr wichtig, da auch drauf zu reagieren, es ernst zu nehmen. Wir hatten aber schon die Situation, dass ich den Kindern auch gesagt habe, na ja, ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt jeden Fehltritt eurer Schulkameraden und Kameradinnen an die Lehrerschaft melden. Also die machen halt manchmal einfach Unfug auf dem Hof. Da gab es sowas wie, irgendein Kind aus einer anderen Klasse pullert in einen Blumentopf. Ja, also wo man auch denkt, okay, ja, und wenn dann, das, ich weiß nicht, ob das das Beispiel war, aber wenn, ja, und dann habe ich das sofort gemeldet und so, und dann habe ich gesagt, ja, ihr müsst, also erstmal, wenn euch das beschäftigt, okay, aber manchmal muss man auch gucken, also ich habe versucht, dann den Kindern auch einfach beizubringen, dass bei diesen Meldungen man manchmal gucken muss, gibt es eigentlich überhaupt einen Schaden? Also gibt es wirklich, ist es, wenn es für euch ein Schaden ist, auf jeden Fall, wenn es für jemand anders ein Schaden ist. Aber wenn es nur ein Regelverstoß ist, der aber eigentlich völlig folgenlos ist und derjenige sich damit vielleicht auch noch aufspielt, dann kann man manchmal auch einfach ignorieren. Und da ist aber dann das Wort Petzen nicht das, was ich dann verwende, wo ich dann sage, ihr müsst jetzt nicht jeden Regelverstoß, den ihr überall seht, sofort dem Ordnungsamt melden. So. Weil das dann was ist, was dann auch euer Umfeld irgendwann nervt. Also, dass die dann genervt sind von euch, das fand ich, weil das jetzt auch ein bisschen deine Frage war, was Petzen ist. Und das wird zumindest dann auch als Petzen bezeichnet. Ich finde den Begriff halt blöd, aber ich finde, dass da Kinder auch versuchen können, so einen guten Mittelweg zu finden.
Weil das ist ja altersabhängig, ne? Weil ja. Quasi das Wertesystem bildet sich ja so in der Grundschule überhaupt erst. Und ich glaube, das ist so eine ganz typische Pendelbewegung, dass erstmal dieses, ne, ich habe das gelernt und so ist die Regel und alles, was auch nur einen Millimeter davon abweicht, quasi ist falsch. Und dann, also mich erinnert das sehr so an diese, das Gefühl, was ich immer hatte, so in der, ich bin ja katholisch aufgewachsen, ne, so mit Beichten, da muss man ja auch immer suchen, was man sündigt und da sucht man dann natürlich auch sehr stark danach und markiert diese Dinge dann auch alle so und fühlt sich ja fast schon stolz, weil man quasi damit beweisen kann, das ist das Wertesystem, in dem wir leben, das sind die Regeln, ich habe das verstanden, das Kind hat es nicht verstanden und im Grunde tue ich ja jetzt was Gutes, weil ich das Kind sozusagen melde, um es quasi zurückzuführen zu dem Wahrhaftigen und Regelhaften. Und diesen nächsten Schritt zu lernen, dass es natürlich sowas wie ein soziales Miteinander gibt, was irgendwie eher so eine 80-20-Regel ist und das dann eben über Sachen auch hinwegsehen oder eben genau sich diese Frage stellen, wem schadet es denn jetzt, ne? So, warum gibt es diese Regel überhaupt? Das entsteht ja wirklich erst so in den folgenden Jahren. Also, ne, so, das ist, glaube ich, dann schon schwierig auch in dem Alter.
Das ist auch eher eine Begleitung, genau. Also, dass wir da eben nicht sagen, das ist eine Petze, sondern genau versuchen zu sagen, hey, schaut euch das mal an, vielleicht ist das gar nicht so wichtig und so. Also das ist gut, aber ansonsten, ich finde das Wort Petzen auch blöd. Ich finde es auch wirklich hässlich. Also es ist ein wirklich hässliches Wort. Und ich kann mir auch immer nicht merken, ob es mit Ä oder E geschrieben wird. Mit E. Und du hattest gerade rausgefunden, aber mit Ä in?
Im Rheinland ist Petzen zwicken, also kneifen, aber dann schreibt man es mit Ä.
Ja, auch hässlich. Ein hässliches Wort, das ich ungern verwende. Ja, also ich finde schon, man sollte mitteilen, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch mal gerade überlegt bei meinen eigenen Kindern, aber ich glaube, wir sind wirklich alle sehr ehrlich miteinander. Also die Kinder haben schon sehr früh angefangen, immer sowas zu sagen wie, ich will deine Gefühle nicht verletzen, aber. Und dann kommt quasi so das Brett. Also wir arbeiten, glaube ich, weniger daran, nicht zu lügen, als darüber zu sprechen, wie genau man Leuten eigentlich Sachen um die Nase schmieren muss. Und das also finde ich manchmal auch anstrengend, aber ich finde, das ist auch eine schöne nahe Beziehung, sich halt solche Sachen ja auch sagen zu können. Das kennt man ja in Paarbeziehungen im Grunde auch. Also, dass man in solche Gebiete, wo die Wahrheit sozusagen wehtut irgendwie, das langfristig, du hast es ja ganz am Anfang auch gesagt, eigentlich eine gute Sache ist, aber akut tut es ja manchmal auch so ein bisschen weh. Und wenn man dann schafft, das so mit Humor nochmal ein bisschen abzufangen, dass man dann aber den Vorteil hat, halt nicht die nächsten 10 Jahre das Nudelgericht zu essen, was jemand sehr aufwendig gemacht hat und was man eigentlich total eklig findet. Ja, also von daher. Und das andere, was ich überlegt habe, weil ich dich das eben selber auch gefragt habe mit diesem Lügen erkennen. Ich habe immer gedacht, ich kann das gut erkennen. Habe mich dann aber auch erinnert, es gibt ja immer diese falsch, also Hinweise falsch zu deuten. Es gibt ja gute Lügner und schlechte Lügner und es gibt aber auch den Effekt, wenn du Menschen das Lügen bezichtigst, dass die aus Nervosität quasi Zeichen zeigen, die man typischerweise hat, wenn man eben nervös wird, weil man lügt. Das nennt sich Othello-Fehler. Und das ist natürlich alles irgendwie sehr sehr schwierig und eigentlich sollte man sich dann doch eher darauf verlassen, was man dann am Ende irgendwie wirklich ausdiskutiert hat. Aber ich muss sagen, ich hatte schon ein paar Mal so diese Momente, wenn diese Übergangsphase vom Kleinkind zum Schulkind, zum Jugendlichen sozusagen, dass man dann sich so ganz eng fühlt und denkt, man kennt sein Kind. Und wenn dann irgendwie sich dann doch nochmal rausstellt, dass so auch bei so Banalitäten gelogen worden ist, das erwischt mich schon immer sehr kalt, also weil ich da dann denke, so was, ich bin doch die Mutter, ich muss doch mein Kind irgendwie kennen, oh mein Gott, und es hat mir ins Gesicht irgendwie gelogen. Und da merke ich zumindest, dass das macht emotional viel mit mir und ich habe auch schnell so eine ganz tiefe Enttäuschung, an der ich irgendwie dann auch arbeiten muss, weil wie gesagt, normalerweise wir die Familie sind, die sich zumindest intern gerne sehr unverblümt die Wahrheit sagt. Also ganz spannende Entwicklungsaufgaben, die man so rund um dieses Thema irgendwie hat. Oder auch Kindern quasi beizubringen, dass sie bestimmte Sachen dann nicht sagen. Ne? Dass sie ja dann auch nicht aktiv lügen, aber halt bestimmte Dinge nicht aussprechen, wenn man weiß, dass Menschen irgendwie empfindlich sind oder so.
Stimmt, das ist auch was, wo wir öfters mal drüber sprechen, dass man ja natürlich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt immer sofort laut sagt, was man denkt, weil man damit vielleicht ja auch Gefühle von umstehenden Menschen verletzt. Ja, das stimmt.
Naja, und das ist, glaube ich, auch schwierig für Kinder, das sozusagen zu lernen, weil die Wertung, also diese negative Konnotation bei bestimmten Sachen, die haben ja meist die Erwachsenen im Kopf und gar nicht die Kinder. Ne? Also wenn ein Kind quasi ganz laut ruft, boah, guck mal, der ist dick oder so, ne, dann ist man ja selber davon vielleicht peinlich berührt, wenn man das schon so fast als Schimpfwort schlimmerweise abgespeichert hat und denkt dann, oh Gott, das darf man ja gar nicht sagen. Und das Kind freut sich vielleicht einfach nur, ne, dass er einfach eine andere Körperform sieht oder irgendein Extrem oder irgendwie, ne, so. Ich glaube, Kinder verbinden damit eben diesen ganzen Subkontext nicht. Und denen das dann ja abzugewöhnen, ist eigentlich auch eine komische Erziehungsaufgabe. Wenn man damit natürlich auch
die Grundlage dafür legt, dass es dann wirklich schlimm wird, aber
das, ja, ist, ne, das ist ganz, ganz schwierig. Also wir haben das in der Familie tatsächlich auch so mit, ne, wenn man dann sagt, irgendwie du bist alt oder so, ne, wo ich denke, naja, also klar, für ein Kind ist halt alt, ist ja schon, ich bin ja schon alt und wenn dann jemand irgendwie 60 plus ist, ist für ein 4-5-jähriges Kind natürlich unvorstellbar alt und wenn aber diese Person eben alt als Makel sieht und sich verletzt fühlt, es ist immer, finde ich, ein ganz schwieriges Abwägen, wie man jetzt irgendwie damit umgeht. Und mir wäre eigentlich lieber, dass diese Person halt einfach sagt, das ist ein neutrales Attribut, was man ab Alter XY sagen kann. Und dann würde man eigentlich langfristig eher dazu beitragen, dass es dann so alt, was damit zu tun hat, dass es irgendwie negativ ist, sondern es ist halt was Neutrales, so wie es eben ja dick und dünn und ne, alles eben auch ganz neutrale Begriffe eigentlich sind. Und nur durch dieses Uiuiui darf es ja nicht sagen, wird es ja erst so schwierig, was eigentlich total falsch ist. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder die halbe Stunde durch und wir schließen ja immer mit einem Spieletipp. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe mitgebracht ein Spiel, das ich gerade für eine Reise besorgt habe. Ich kaufe jetzt manchmal, wenn wir länger fahren, kaufe ich noch irgendwie ein Spiel, das ich dann so während der Zugfahrt auspacke. Und dass das anscheinend was Besonderes ist, habe ich eigentlich nur dadurch mitbekommen, dass ich dann irgendwie auf Instagram so ein Foto gepostet habe, was wir gerade spielen und ganz viele darauf reagiert haben. Und zwar habe ich das Spiel Schokohexe gekauft, einfach weil das irgendwie so viele Empfehlungen hatte. Das ist ein Kartenspiel, deswegen ist es reisetauglich. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Man muss so 6 Zutaten für vom Kartenstapel ziehen für Zutaten Schokolade. Und man kann immer so viele Karten ziehen, wie man will, kann aber auch sagen, wie man hört auf, dass man halt so Zutaten zieht. Und aber immer wenn eine Hexe kommt, dann hat man die Karten verloren, die man gerade gezogen hat. So, das ist das Spielprinzip. Und wenn man alle 6 Zutaten hat, als Erster hat man gewonnen. Für mich war das einfach nur irgendein Spiel, aber es haben viele Leute darauf reagiert und geschrieben, boah, das kenne ich aus meiner Kindheit. Mhm. Das ist für mich natürlich nicht Kindheit, weil ich ja aus der DDR komme, da hatten wir das nicht, das Spiel.
Ich kenne es auch nicht.
Du kennst auch nicht, nee, aber das war, weil ich ja öfters mal so ein Spielfoto poste und das war viel. Also da haben ganz viele geschrieben, dass sie das kennen aus ihrer Kindheit. Deswegen werden sich vielleicht die ein oder andere jetzt auch dran erinnern. Das gibt's von Ravensburger. Die Regeln sind extrem einfach und auch schon unser dreijähriges Kind kann so ein bisschen mitspielen und kann sich die Regeln merken. Also die kann man sich gut einprägen. Und es ist schnell spielen, Ausflipfaktor. Wir haben ja schon in der letzten Sendung geredet. Ausflipfaktor ist da, definitiv. Weil man kann sich tierisch ärgern, wenn man so 3, 4 Karten schon hat und dann kommt die Hexe. Ich mache jetzt auch nicht das Fass auf, darüber zu diskutieren, ob es eigentlich sexistisch ist, dass Hexen immer was Negatives sind in Spielen, aber es ist was anderes. Also Ausflipfaktor ist da, aber es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel. Die Regeln sind ganz einfach und man kann es super mitnehmen auf eine Fahrt, braucht keinen Würfel, sondern einfach wirklich nur Karten. Und auch der Tipp, weil oft sind ja so Ravensburger Spiele und so großen Kartons, dass man das wirklich umpackt. Also einfach in eine kleine Tüte oder so, dann hat es ganz wenig. Genau, das ist mein einfacher Kartenspieltipp, absolut reisetauglich und man kann das ganz schnell lernen.
Das gerade in die Suchmaschine eingegeben. Jetzt interessiert mich, wenn man nämlich die Bildsuche angibt, dass ein Teil sind so ganz niedliche, runde Hexen und ja, die andere ist so sehr schrill Manga Rosa-Pink-Hexe. Welche Variante habt ihr?
Natürlich die Manga. Nee, wir haben die Ravensburger Variante, die sieht so aus wie so ein typisches deutsches Märchenbuch mit, ja, mit so einer Hexe-Hexe. Nee, die Manga-Variante habe ich nicht gesehen.
Die ist auf jeden Fall in der Bildsuche sehr.
Sieht auch dominant. Eher aus wie ein Comic oder so, ne?
Ja, ne, ja.
Also Manga-Comic.
Genau, ja.
Genau, also Schokohexe Ravensburger.
Sehr schön. Dann vielen Dank dafür. Wir werden demnächst auch wieder mehr Zug fahren. Da sind echt die Kartenspiele immer eine super Sache. Wir haben noch gar kein Thema für die nächste Sendung. Das heißt, das ist eine super Gelegenheit für unsere Hörerinnen und Hörer, wieder was vorzuschlagen. Weil tatsächlich sind die letzten beiden Themen, die wir hatten, Hausaufgaben und auch Wahrheit oder Lüge, Hörerinnen-Wünsche gewesen und manchmal bekommen wir Wünsche, da schwingt sofort irgendwie so eine Idee irgendwie.
Das resoniert mit. Gleich.
Genau, resoniert. und von daher gerne für die nächste Folge, Folge 7, dann wieder Vorschläge. Ja. Ansonsten einen sehr schönen Tag.
Bis kann dann. Man
wünschen. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war's. Mit Kindern leben der Eltern-Podcast. Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern leben.